Dr. Ahmed.
Eine schmale Straße in Khuzar, ein Dorf im Süden des Gazastreifens, direkt an der Grenze zu Israel. Die Familie Al-Najjar sitzt vor dem Haus. In einer Metalltonne brennt ein Feuer. Es ist ziemlich kalt. Über der Straße hängt ein Transparent. Es zeigt die älteste Tochter der Familie, Razan. Auf dem Foto trägt sie einen weißen Kittel und ein graues Kopftuch. Die Palästinenserin starb mit 21 Jahren am Grenzzaun zwischen dem Gazastreifen und Israel. Sie wurde von der Kugel eines israelischen Soldaten getroffen. Ich habe mir das nie vorstellen können, dass ich meine Tochter verlieren würde, sagt die Mutter, Sabrine. Sie war eine Sanitäterin. Warum also wurde sie erschossen? Sie hat den Soldaten nichts getan. Seit einem Jahr demonstrieren Palästinenser am Grenzzaun. In diesem Zeitraum kamen nach Angaben der Vereinten Nationen etwa 200 Palästinenser ums Leben. Tausende wurden verletzt. Manche von ihnen schmissen mit Steinen und Brandsätzen. Es gibt auch Videoaufnahmen, die zeigen, wie Palästinenser den Grenzzaun nach Israel überwinden und Macheten in den Händen halten. Razan Al-Najjar aber war als Rettungsassistentin unterwegs, unbewaffnet, in einem weißen Kittel. Laut Recherchen der New York Times wurde sie nicht gezielt erschossen. Möglicherweise traf die Kugel erst den Boden und dann die junge Palästinenserin. Razan war ein großzügiger Mensch. Sie hat sogar ihr Handy verkauft, damit sie mit dem Geld Verbandsstoff für die Verletzten an der Grenze kaufen konnte. Razan war ein Engel. Die israelische Armee untersucht den Fall nach eigenen Angaben. Ein Ergebnis wurde noch nicht veröffentlicht. Die Armee betont, dass der Einsatz von scharfer Munition immer nur das letzte Mittel sei. Den Verlust von Menschenleben versuche man, wann immer möglich, zu vermeiden. Zwei Männer fahren mit einem Eselskarren eine Straße im Norden des Gazastreifens entlang. Auf dem Karren liegt nur eine Handvoll Gurken. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist desolat. Vor 12 Jahren übernahm die Hamas die Kontrolle des Küstenstreifens. Eine Organisation, die von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft wird. Israel und in Teilen Ägypten haben eine weitgehende Blockade gegen Gaza verhängt und begründen das mit Sicherheitsbedenken. Der innerpalästinensische Machtkampf zwischen den Bewegungen Hamas und Fatah verschlechtert die Lage der Menschen weiter. Der deutsche Matthias Schmale leitet die Geschäfte der UNRWA im Gazastreifen, dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für die Palästinenser.
Wir haben als UNO vor ein paar Jahren einen Bericht rausgebracht, in dem wir gesagt haben, wenn sich nicht fundamental was ändert, dann kann man im Jahr 2020 hier im Gazastreifen nicht mehr richtig vernünftig leben. Wir füttern 1 Million Menschen durch, das heißt die Hälfte der Bevölkerung in Gaza.
Mit dem sogenannten Marsch der Rückkehr, der vor einem Jahr begann, demonstrieren die Palästinenser gegen die weitgehende Blockade des Gazastreifens. Sie fordern, dass sie in das Land zurückkehren dürfen, aus dem ihre Groß- oder Urgroßeltern einst flohen oder vertrieben wurden. Das heutige Israel. Die Palästinenser sprechen von friedlichen Demonstrationen. Richtig ist, dass sich vor allem zu Beginn der Proteste Zehntausende Palästinenser etwas weiter vom Grenzzaun versammelten und friedlich demonstrierten. Israel verweist jedoch darauf, dass die Proteste keineswegs nur friedlich seien. Khuzar am Abend, das Dorf, in dem die Familie der getöteten Rettungsassistentin lebt. Es ist stockdunkel. Etwa 400 Meter von der Grenze entfernt hat sich eine Gruppe junger Männer versammelt. Manche von ihnen haben ihre Gesichter mit Tüchern vermummt. Auf einem Kleinlaster steht ein etwas älterer Mann und gibt Instruktionen. Israel wirft der Hamas vor, genau zu kontrollieren, was am Grenzzaun geschieht. Ich möchte eine Zukunft haben, sagt der Mann, der sich nur als Revolutionär vorstellt. Ich will die Blockade um jeden Preis aufheben. Dafür würde ich auch mein Leben opfern. Die jungen Männer laufen zum Grenzzaun. Dort zünden manche von ihnen Reifen an. Dichter Rauch bildet sich. Die Lage eskaliert. Schüsse fallen. Explosionen sind zu hören. Gegenüber der ARD erklärt die israelische Armee, 150 Palästinenser hätten an jenem Abend in Khuzar brennende und explosive Objekte in Richtung des Grenzzaunes geschleudert. Seit einem Jahr geht das so. Palästinenser und Israelis stehen sich am Grenzzaun gegenüber. Sie sind etwa gleich alt, viele von ihnen gerade einmal 18, 19 Jahre. Akteure in einem seit Jahrzehnten ungelösten Konflikt, der sich seit 12 Monaten immer wieder am Grenzzaun entlädt. Matthias Schmale vom UN-Hilfswerk für die Palästinenser macht beide Seiten für die Ereignisse verantwortlich.
Sie werden wissen, dass vor kurzem eine unabhängige Kommission von der Menschenrechtsorganisation der UNO beauftragt worden ist, einen Bericht veröffentlicht hat. Und ich habe den Bericht gelesen. Das ist ganz klar, dass die Beweise gefunden haben, dass auf israelischer Seite oft unverhältnismäßig eingegriffen worden ist.
Auf der anderen Seite die Hamas. Die könnte die Proteste absagen oder zumindest eine absolute Gewaltfreiheit der Demonstranten durchsetzen. Aber das tut sie nicht. Im Gegenteil.
Also es ist keine Frage, dass die politischen Akteure hier, und das ist natürlich in erster Linie Hamas, in die Verantwortung gezogen werden müssen. Und dass man das auf Teufel komm raus von der Hamas-Seite aus weitergemacht hat, das ist schon anfragbar, finde ich. Die menschlichen Kosten sind zu hoch.
Ein Jahr nach Beginn der Proteste fragen sich viele Palästinenser, hat es sich gelohnt? Hamas-Vertreter betonen, man habe die Welt aufgerüttelt. Sie schaue endlich wieder auf den Gazastreifen. Doch in großen Teilen der Bevölkerung, meint Matthias Schmale vom UN-Hilfswerk UNRWA, überwiege die Resignation. Heute, am Jahrestag des Beginns der Proteste, könnten dennoch Zehntausende Palästinenser an die Grenze ziehen. Manche könnten Gewalt ausüben, viele wollen friedlich demonstrieren. So wie die Familie von Razan al-Najjar, der Rettungsassistentin, die an der Grenze ihr Leben verlor. Sogar die Kinder sollen mitkommen, an diesen Ort, der von so viel Gewalt geprägt ist. Nein, sagt der Vater, er habe keine Angst. Es klingt ein wenig wie eine stumpfe Parole und ein wenig nach Verzweiflung. Die Familie hat Abendessen gemacht. Selbstgebackenes Brot mit Olivenöl und Sata-Gewürz. Amir ist der Jüngste in der Familie. Er ist 5 Jahre alt. Immer wenn es Essen gebe, erzählt die Mutter Sabrin, wolle Amir eine Schaufel holen, damit seine Schwester Razan ausgebuddelt werden könne, aus der Erde, ihrem Grab, und mitessen könne.